Moin, danke dir fürs Einschalten, danke dir fürs Zuhören. Ich begrüße dich zu meiner 46. Episode meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Und heute möchte ich mit dir meine Top 3 Learnings teilen aus dem Buch mit dem vielversprechenden Namen, halt dich fest, Training der Gefühle von Albert Ellis. Und das Buch trägt einen Untertitel, der da lautet, wie sie sich hartnäckig weigern, unglücklich zu sein. Ich sag mal, das klingt auf jeden Fall schon mal ein bisschen spannender als Training der Gefühle. Und ich habe dieses Buch gerade in den letzten Tagen gelesen und habe in der Vorbereitung dieser Episode mal geschaut, wie lange fristet dieses Buch schon ein Dasein in meinem Bücherregal. Und ich habe es gekauft, bestellt im Februar 2021. Das ist jetzt so knapp 3,5 Jahre her, und 3,5 Jahre, ja, habe ich es nicht weiter betrachtet, nicht weiter in Betracht gezogen, es mal durchzulesen. Und jetzt ist es mir irgendwie in die Hände gefallen und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, der Moment war gekommen, es zu lesen. Und wie ist es zu mir gekommen? Damals, es ist mal wieder eine Empfehlung und mal wieder eine Empfehlung meines Shiatsu-Manns Klaas Michelsen. Ich bin hier bei ihm seit vielen Jahren regelmäßig in der Behandlung. Wir betreiben Shiatsu und er ist gleichzeitig aber auch Heilpraktiker für Psychotherapie und wir unterhalten uns halt natürlich naturgemäß irgendwie über viele Dinge, die mich so beschäftigen. Und jetzt, 3,5 Jahre später, kann ich auch ein bisschen besser nachvollziehen, warum er mir dieses Buch empfohlen hat. Denn Dinge, mit denen ich ja kämpfe, Dinge, an denen ich arbeiten möchte, sind ja irgendwie rauszukommen aus meinem ständigen Kopfkino, aus meinem starken Grübeln. Ich bin insgesamt auch immer ziemlich hart zu mir selbst. Also ich neige schon dazu, mich relativ schnell auch selbst zu verurteilen, aufgrund auch eines hohen Anspruchs an mich selbst, mit einem gewissen Hang zur Perfektion. Bin da sehr wenig verzeihlich mir selbst gegenüber. Und ich habe jetzt gemerkt, dass Klaas mir einen kleinen Fingerzeig geben wollte mit diesem Buch. Und ja, ich habe diesem Buch allerdings erst jetzt eine Chance gegeben, weil ganz ehrlich, du kannst es jetzt natürlich, wenn du mich jetzt bei Spotify siehst, hörst, kannst du mich natürlich nicht sehen, aber dieses Buch in der Aufmachung ist, ich sag mal, ausbaufähig. Ja, der Einband ist so ein bisschen blau eingefärbt. Darauf zu sehen ist ein Herz in Pink, also aus pinken Blüten geformt und trägt den Namen Training der Gefühle. Und wenn man das aufblättert und reinschaut, dann ja, wirkt das so ein bisschen wie, ich sag mal, so eine Seminararbeit, die in Word bearbeitet wurde und verfasst wurde und schreckt ehrlich gesagt ein bisschen ab. Und ich glaube auch, dass dieser Fakt dazu geführt hat, dass ich vor 3,5 Jahren dieses Buch einfach nicht gelesen habe, weil es mich von seiner Aufmachung, also von der Form, überhaupt nicht angesprochen hat. Und seien wir mal ehrlich, Training der Gefühle. Was ein Dit für ein Titel. Und ja, ich erinnerte mich auf jeden Fall ein bisschen zurückversetzt in meine Deutsch-Leistungskurszeit, in der ja häufig die Diskussion vorgenommen wurde, was ist wichtiger, Inhalt oder Form. Und da gibt es, glaube ich, große Streitereien, große unterschiedliche Positionen, die man da einnehmen kann. In diesem Fall muss ich auch tatsächlich sagen, der Inhalt ist wirklich top und ich habe viel hier rausgezogen, aber die Form, also hätte nicht so vehement mein Shiatsu-Mann mir das empfohlen und wäre ich jetzt nicht, warum auch immer, dazu übergegangen, das Buch zu lesen, ich glaube, ich hätte diesem Buch nie eine Chance gegeben und das wäre tatsächlich schade gewesen, weil ich habe doch einige sehr wertvolle Learnings aus diesem Buch ziehen können, in die ich gleich mit dir eintauchen möchte. Und warum habe ich das jetzt wieder in die Hand genommen? Also ich gucke ja, nachdem ich ein Buch ausgelesen habe, wieder stelle ich mich vor mein Bücherregal und da sind viele, viele Bücher drin, die ich irgendwie lesen möchte, noch in der Zukunft. Und ich habe hier mal reingeblättert und hatte festgestellt, oh, das Vorwort wurde geschrieben von Vera Birkenbiel. Und Vera Birkenbiel ist ja wirklich eine Koryphäe des Trainings und der Wissensvermittlung. Und in der letzten Episode hatte ich um Feedback gebeten und da schrieb mir auch jemand, hey, mach doch mal was von Vera Birkenbiel. Wo ich dachte, hey, das gibt's ja gar nicht. Ist das ein Zeichen? Ich habe natürlich sofort auch ein Buch von Vera Birkenbiel gekauft, bestellt. Das wird in den nächsten Episoden mal vorgestellt. Und während ich hier so drin rumblätterte, las ich dann so das Thema Annahmen treffen im Kopf. Dann habe ich gelesen, ja, Einfluss der Stoiker, einiger Philosophen auf den Inhalt dieses Buches. Und dachte ich so, hey, krass, das sind Themen, mit denen ich mich gerade auseinandersetzte. Und so kam genau wieder zum richtigen Moment das richtige Buch in mein Leben. Und bevor ich jetzt gleich meine Top 3 Learnings mit dir teile, möchte ich noch ein paar Hintergrundinfos liefern zu Albert Ellis, dem Autoren dieses Buches. Denn das ist nicht einfach irgendein Buch, sondern das ist, ja, man könnte sagen, die Zusammenfassung, die Bibel des Wirkens von Albert Ellis. Und Albert Ellis hat gelebt von 1913 bis 2007. Also der hat ein paar Jahre geschafft und war amerikanischer Psychologe. Und er hat angefangen, zuerst in seiner Praxis tiefenpsychologisch zu arbeiten. Also hat die Psychoanalyse gemäß Sigmund Freud angewandt und hat im Laufe seiner Tätigkeit aber immer mehr die Wirksamkeit dieser Methode in Frage gestellt. Und hier fühlte ich mich auch erinnert an einige andere Bücher, die ich schon vorgestellt habe, teilweise von Psychologen, die auch irgendwo im Laufe der Zeit ja abgekehrt sind von der Psychoanalyse, weil sie festgestellt haben, dass diese Methodik zwar dazu beiträgt, Einsichten und Erkenntnisse zu erlangen, aber der Einfluss auf das aktuelle Verhalten dadurch ja irgendwie noch nicht so wirklich gegeben ist. Also häufig umtreibt ja den Patienten die Frage, ja, was mache ich denn jetzt da draus? Und auch Albert Ellis hat festgestellt, dass er da mit der klassischen Psychoanalyse nicht weiterkommt und hat angefangen, einen eigenen psychotherapeutischen Ansatz zu entwickeln, den er in diesem Buch und in vielen, vielen anderen Büchern tatsächlich vorstellt. Und was er entwickelt hat, ist die rational-emotive Verhaltenstherapie. Und ohne dass ich es wusste, habe ich ein Buch gelesen über eben diese rational-emotive Verhaltenstherapie. Und Albert Ellis war der Begründer dieser Methodik. Und ja, hier geht es vor allen Dingen darum, also in der REFT, nenne ich es jetzt mal, REVT, rational-emotiven Verhaltenstherapie, geht es darum, dass das Handeln, das Verhalten nicht losgelöst zu betrachten ist von den eigenen Gedanken und Gefühlen. Also, wie habe ich mir das gemerkt? Rational-emotive Verhaltenstherapie. Rational, also irgendwie so Geist, Gedanken, emotiv, ne, Emotionen, Gefühle, Verhaltenstherapie, Verhalten. Also es geht wirklich um das Zusammenspiel, die Wechselwirkung von Gedanken, Gefühlen und Verhalten. Und was Albert Ellis gemacht hat, ist vor allen Dingen das Thema Gedankenmanagement in den Fokus zu rücken und hat dort Anschluss gefunden an die Stoiker, an die Philosophie der Stoa, die ja auch schon festgestellt haben, dass das Leid, was uns umgibt, das Leid, das uns trifft, sehr häufig erzeugt ist in unserem Kopf. Nicht unsere Umwelt erzeugt unser Leid, sondern wir selbst. Und diese Nähe zur Philosophie war auch ein Bruch. Also in den 40er, 50er Jahren hat Albert Ellis angefangen, diese Verhaltenstherapie zu entwickeln, und das war schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und ja, dazu werde ich gleich natürlich noch ein bisschen mehr erklären, wenn ich jetzt übergehe zu meinen Learnings. Denn ich möchte dir in meinen drei Learnings vorstellen: Erstens, was ist jetzt diese rational-emotive Verhaltenstherapie genau? Und in meinen Learnings 2 und 3 möchte ich dir ein paar wesentliche Konzepte daraus vorstellen, die mir sehr prägnant hängen geblieben sind. Und somit steige ich ein mit der Frage, was ist denn das denn nun, diese rational-emotive Verhaltenstherapie? Und ich starte dementsprechend mit meinem Learning Nummer 1 und möchte nochmal den Disclaimer voranschicken, dass ich kein Psychologe bin. Es geht mir nicht darum, jetzt hier eine Arbeit zu verfassen, irgendetwas für dich zusammenzutragen, was du dann in deiner Hausarbeit verwendest, sondern ich versuche in diesem Format meine eigenen Learnings zusammenzutragen und für mich zu konservieren, zu festigen durch diese Form der Darbietung, und hoffe, dass ich dich dabei auch ein bisschen inspirieren und berühren kann. Allerdings natürlich nicht mit der Anspruch darauf, dass alles jetzt wissenschaftlichst korrekt ist. Also gegebenenfalls solltest du mich in deiner Seminararbeit nicht als Quelle heranziehen. Aber nun zurück zur rational-emotiven Verhaltenstherapie und der Frage, was ist denn das? Und da mache ich es mir mal ein bisschen leichter. Ich lese vor aus dem Vorwort, Seite 14, in dem genau auf diese Frage eine Antwort gegeben wird. Albert Ellis ist der Begründer der rational-emotiven Verhaltenstherapie, die einen Haupttrend der modernen Psychotherapie darstellt. Rational-emotive Verhaltenstherapie kann charakterisiert werden als ein ganzheitlicher, handlungsorientierter Psychotherapieansatz mit dem Ziel emotionalen Wachstums. Wir werden ermutigt, unsere Gefühle bewusst zu erleben und auszudrücken, wobei der Zusammenhang von Denken, Fühlen und Handeln betont wird. Die rational-emotive Verhaltenstherapie hilft, emotionalen Stress und zwischenmenschliche Probleme zu überwinden, die vorhandene persönliche Energie kreativ einzusetzen und das Leben bei der täglichen Arbeit und im persönlichen Bereich mit mehr Zufriedenheit, Erfolg und Erfülltheit zu gestalten. Die Therapieforschung hat gezeigt, dass emotionale Probleme hauptsächlich auf bestimmte Erwartungen und Einstellungen gegenüber sich selbst, anderen Menschen und der Welt zurückzuführen sind und eben nicht nur von Erziehung und Umwelt abhängen. Wir Menschen tendieren dazu, uns übermäßig psychisch zu belasten, wenn etwas schiefläuft oder wir von einem uns wichtigen Menschen abgelehnt werden. Wir tendieren dazu, uns übermäßig psychisch zu belasten, wenn andere Menschen uns, gewollt oder ungewollt, unfair behandeln oder wir mit Dingen konfrontiert werden, die unangenehm oder schmerzvoll sind. Indem wir lernen, unsere selbstschädigenden Einstellungen zu verändern, entwickeln wir größere Fähigkeiten, mit gegenwärtigen Problemen umzugehen und ein freieres, unabhängigeres und emotional befriedigendes Leben zu führen. Also, ich glaube, hier nochmal ganz gut herausgestellt den Zusammenhang von Gedanken, Gefühlen und Verhalten und dass wir in dem Moment, wenn wir unsere Gedanken steuern können, unsere Einstellungen, unsere Annahmen, dass wir dann auch in der Lage sind, unsere Emotionen und auch unser Verhalten zu beeinflussen. Und weiter steht geschrieben, indem wir lernen, unsere selbstschädigenden Einstellungen zu verändern, entwickeln wir größere Fähigkeiten, mit gegenwärtigen Problemen umzugehen und ein freieres, unabhängigeres und emotional befriedigendes Leben zu führen. Habe ich das gerade schon mal vorgelesen? Scheint so. Ich fahre mal fort mit dem, was ich noch ergänzen wollte, nämlich es gibt in dieser Rift drei Hauptaspekte oder drei Besonderheiten, die diesen Ansatz halt ausmachen. Und erstens habe ich den schon so ein bisschen angerissen. Es ist eine Verknüpfung von Psychotherapie und Philosophie, also Einflüsse zuzulassen von dem Stoizismus. Hier wird nochmal Epiktet genannt, aus dem ich ja auch schon ein paar Learnings geteilt habe, aus seinem Handbüchlein der Moral in der letzten Episode. Ein weiterer Kernaspekt dieses Ansatzes ist, dass psychologische Hilfe zu einem großen Teil aus Selbsthilfe besteht. Also, dass es reichen kann, sich selber mit sich auseinanderzusetzen, daraus Handlungen abzuleiten, die dazu führen, dass ich mir den Weg zum Psychiater oder Psychologen tatsächlich sparen kann. Also, dass Selbsthilfe einen sehr, sehr großen Wert hat. Und daraus leitet sich auch direkt ab der dritte Aspekt, der nämlich besagt, dass die Verhaltenstherapie davon lebt, in ihrer Wirksamkeit natürlich von aktiver oder von aktivem Selbstmanagement und der Anwendung der entsprechenden Techniken. Also es geht um praktische Übungsansätze, praktische Handlungen, praktisches Ausführen von dem, was man lernt. Und ja, das waren so erstmal ein paar Kernaspekte zur rational-emotiven Verhaltenstherapie, erstmal zum Ansatz selbst inhaltlicher Natur, werde ich jetzt gleich so die ein, zwei Kernkonzepte, die auch bei mir hängen geblieben sind, mit dir teilen. Und ich glaube, dass dadurch auch nochmal das Bild dieses Ansatzes sich stärker oder klarer herauskristallisieren wird. Denn in meinem zweiten Learning möchte ich mit dir einen Begriff teilen, der sich bei mir sehr prägnant, ja, einfach eingespeichert hat, der sich so ein bisschen in meinen Kopf eingebrannt hat. Und das ist der Begriff der Musturbation. Auf Englisch klingt es noch ein bisschen cooler. Da ist es nämlich die Masturbation, also nicht die Masturbation jetzt im Sinne von Selbstbefriedigung, sondern Musturbation, Masturbation, als ein Neologismus, also eine Neuwortschöpfung aus den beiden Worten müssen und Masturbation oder im Englischen must and masturbation. Also den Zwang oder das Verlangen, irgendwie etwas zu müssen. Also irgendwie, also Masturbation betreibt das Bedürfnis oder beschreibt den inneren Drang, das Bedürfnis, den Zwang, das Verlangen, den Glauben, irgendetwas zu müssen. Und das ist ein ganz elementarer Bestandteil von diesem Therapie- und Verhaltenstherapieansatz, nämlich erstmal sich klar zu werden, dass es auf der einen Seite rational begründbare, vernünftige Wünsche gibt, also Dinge, die mir einfach wichtig sind, also Dinge, die ich vielleicht haben möchte, wie Menschen mit mir umgehen sollen, was ich von der Umwelt erwarte, was aber, ich sag mal, gesunde, rational begründbare Wünsche sind. Es gibt aber auch die Überspitzung dieser Wünsche, die dann so, ja, ich sag mal, drastischer werden, hin zu einem überstarken Verlangen, dass das so einen Befehlscharakter hat. Also, dass aus einem rationalen Verlangen und Wunsch, aus einer angemessenen Überzeugung und Bewertung, eine irrationale Bewertung wird, die unlogisch ist, die unempirisch ist, vielleicht unangemessen. Das sind dann überzogene Dogmen, so ein bisschen, ja, mit einem Befehlscharakter. Nicht, ich wünsche mir, anerkannt zu werden für das, was ich ja tue. Ich wünsche mir Anerkennung für zum Beispiel diese Videos oder diesen Podcast, den ich hier produziere. Das wäre irgendwie wünschenswert. Ich kann dadurch aber, oder daraus, durch Masturbation jetzt die Muss-Verknüpfung machen, sagen, weil ich diesen Podcast mache, weil ich dieses Format mache und ich der Überzeugung bin, dass ich das gut mache, müssen die Menschen mich anerkennen. Und wenn ich die Anerkennung nicht bekomme, dann fühle ich mich scheiße, dann werde ich depressiv, dann stelle ich mein gesamtes Leben, mein Wirken, all das, was ich tue, in Frage. Und diese Überspitzung ist irrational, ist also unempirisch, also irgendwie gar nicht wirklich belegbar und sie ist vor allen Dingen unangemessen. Und durch diesen überspitzten Anspruch, und da bin ich wieder so ein bisschen auch bei meinem persönlichen Hang zur Perfektion, daraus ergibt sich natürlich auch eine gewisse Unflexibilität oder eine gewisse Frustrationstoleranz, die halt sehr, sehr niedrig ist. Also wenn halt dann irgendwie Dinge nicht so laufen, wie ich sie glaube, dass sie laufen müssen, dann reagiere ich auch mit überspitzten Emotionen. Und aus überspitzten Emotionen könnte ich gegebenenfalls auch überspitztes Verhalten ableiten. Und ich möchte noch ein paar Beispiele mit dir teilen, die diese überspitzte Soll- oder Muss-Vorstellung ein bisschen klar machen soll. Und da teile ich mit dir ein paar Zitate aus dem Buch, Seite 86 folgende. Und hier geht es einmal immer um die Beispiele für ein, hier ist es RB, Rational Belief, also rationale Glaubenssatz, rationale Überzeugung beschrieben. Und dann kommt ein IB, Irrational Belief, irrationale Bewertung, irrationale Überzeugung. Und ich fange mal an mit dem rationalen Wunsch, mit dem angemessenen Wunsch. Ich möchte diese Prüfung gern bestehen. Wenn ich es nicht schaffe, kann ich es später noch einmal versuchen. Sollte ich sie niemals bestehen, kann ich trotzdem weiterleben und glücklich sein. Das ist jetzt, ich nenne es mal, die gesunde Betrachtungsweise. Und jetzt die Masturbation davon, also die übertriebene Muss-Vorstellung. Ich muss diese Prüfung bestehen. Wenn nicht, bin ich ein wirklich dummer Mensch, der nie das erreichen wird, was er sich vorgenommen hat. Und vielleicht denkst du jetzt im ersten Atemzug, boah, nö, mache ich nicht. Ich lese mal noch ein paar weitere Beispiele vor und vielleicht versuchst du mal selbst zu reflektieren, ob es dann doch vielleicht auch manchmal innere Dialoge gibt, die du mit dir führst, in denen solche Formulierungen dann vielleicht doch mal vorkommen. Und ich fange wieder an mit dem, sag mal, gesunden Wunsch. Ich wollte das Spiel unbedingt gewinnen, aber ich kann es akzeptieren, zu verlieren und lernen, das nächste Mal besser zu spielen. Ich kann es genießen zu spielen, auch wenn ich viele Spiele verliere. Jetzt kommt der irrationale Glaubenssatz. Ich hätte das Spiel unbedingt gewinnen sollen. Nachdem ich es verloren habe, bin ich ein durch und durch mieser Spieler und ein inkompetenter Mensch. Nächstes Beispiel, Wunsch. Es wäre mir sehr lieb gewesen, wenn mein Chef gesehen hätte, dass ich eine Gehaltserhöhung verdiene und mir eine großzügige gegeben hätte. Nachdem er das nicht getan hat, weiß er meine Arbeit leider nicht zu schätzen, was schade, aber kein Weltuntergang ist. Und jetzt die irrationale Variante davon. Weil ich ein guter Mitarbeiter bin, hätte mein Chef mich unbedingt hochschätzen und mir eine großzügige Gehaltserhöhung geben sollen. Nachdem er das nicht getan hat, taugt er nichts und hätte verdient, dass sein Geschäft den Bach heruntergeht. Oder? Ja, ich glaube, das reicht erstmal, um das Konzept zu verstehen. Und wie gesagt, diese Rationen, RBs, Rational Beliefs, rationale Wünsche und Glaubenssätze und Überzeugungen, die beschreiben Vorlieben, Neigungen und Abneigungen, also Dinge, die ich haben möchte, die ich will oder halt nicht will. Und dann in der Überspitzung gibt es halt diese Irrational Beliefs, die unangemessenen Muss- oder Soll-Vorstellungen. Und das sind in der Regel irgendwelche Dogmen, irgendwelche absoluten Befehle, die sich an mich selbst richten, an andere oder an das Universum. Und das sind so diese drei klassischen Haupt-Muss-Vorstellungen, also das Ziel meiner Masturbation oder die drei Masturbationstypen, wie gesagt, mir selbst gegenüber, gegenüber anderen und gegenüber der Welt. Zum Beispiel mir selbst gegenüber. Ich muss gut abschneiden und muss von Menschen, die mir wichtig sind, anerkannt werden. Na, und diese Überzeugung ist häufig die Ursache für Ängste, Depressionen und Selbsthass und veranlasst sie, Dinge zu vermeiden, in denen sie versagen könnten und vor Beziehungen davonlaufen, die vielleicht nicht gut gehen könnten. Dann zweite Haupt-Muss-Vorstellung, also die Muss-Masturbation gegenüber anderen. Die anderen müssen mich fair und nett behandeln. Kann ja sein, dass das vielleicht auch ein Anspruch ist, den du schon mal an dein Umfeld formuliert hast. Diese Überzeugung macht dich sehr regelmäßig ärgerlich, wütend, gewalttätig und rebellisch. Und dann noch eine weitere Haupt-Muss-Vorstellung, Haupt-Masturbation gegenüber der Welt. Meine Lebensumstände müssen angenehm sein. Schwierigkeiten dürfen nicht auftauchen. Diese Überzeugung schafft eine niedrige Frustrationstoleranz und Selbstmitleid und führt manchmal zu Wut und Niedergeschlagenheit. Chronisches Hinauszögern von Entscheidungen, Zwängen und Abhängigkeiten ist eine weitere Folge dieser irrationalen Bewertung oder dieser irrationalen Überzeugung. Und durch diese dogmatischen Zwänge, durch diesen dogmatischen Anspruch an mich selbst, an andere und in das Leben, wenn das nicht erfüllt wird, ergeben sich daraus sehr häufig, sag mal, weitere Schlussfolgerungen, die genauso irrational sind. Und hier mal noch mal ein paar Beispiele. Weil ich nicht so gut bin, wie ich sein muss, bin ich inkompetent und wertlos. Also eine Tendenz zur Selbsterniedrigung. Oder weil ich von wichtigen Personen nicht anerkannt werde, was aber unbedingt notwendig ist, ist das Leben für mich schrecklich und furchtbar. Es ist das Ende der Welt. Oder anders formuliert, also eine absolute Überdramatisierung der Lage. Weiteres Beispiel. Weil andere mich nicht so fair und nett behandeln, wie sie sollten, sind sie völlig verdorben und verdienen schwere Strafen. Also die Verdammung meiner Umwelt oder meiner Wegbegleiter. Weiteres Beispiel. Nachdem meine Lebensumstände nicht so angenehm sind, wie sie sein sollten, und da es in meinem Leben verschiedene Schwierigkeiten gibt, die es nicht geben sollte, halte ich es einfach nicht mehr aus. Meine Existenz ist ein Graus. Oder anders formuliert, das Ich kann es nicht ertragen Syndrom. Und dieses Ich kann es nicht ertragen, das ist ein Satz, verrückterweise, der mir sehr häufig aus dem Mund kommt, vor allen Dingen dann, wenn zum Beispiel meine Kinder weinen. Und da will ich aber gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ich kann es nicht ertragen. Vielleicht hast du das auch schon mal zu dir selbst gesagt oder auch zu anderen. Ich will aber noch ein letztes Beispiel nehmen für so eine irrationale Schlussfolgerung aus einem übertriebenen Anspruch, aus einer irrationalen Überzeugung, aus einem überspitzten Wunsch. Weil ich versagt habe, was nicht hätte passieren dürfen und abgelehnt worden bin, werde ich immer versagen und niemals akzeptiert werden. Mein Leben wird ohne Hoffnung und Freude zerrinnen. Also aus einer Einzelsituation Rückschlüsse zu ziehen auf das Gesamte, also eine Übergeneralisierung und damit verknüpft häufig der Aspekt der Hoffnungslosigkeit. Und das sind alles irrationale Überzeugungen, Glaubenssätze, die sich durch Masturbation ergeben, also aus dem Glauben, dass etwas sein muss. Ich muss etwas, die anderen müssen etwas oder die Umwelt oder das Universum muss mir irgendetwas bieten oder liefern. Und ich finde das einen sehr, sehr spannenden Aspekt, weil ich natürlich auch versuche, mich selbst zu beobachten und habe mal versucht, Situationen, in denen ich gemerkt habe, ja gut, vielleicht ist das Verhalten oder meine Emotion in dieser Situation etwas übertrieben, mal mich selbst hinterfragen, auf Basis welcher überzogenen Wünsche bin ich denn jetzt vielleicht ja auf dieses dysfunktionale Verhalten gestoßen? Also an welchen Stellen masturbiere ich? Und ich habe mir mal auf der letzten Seite des Buches einfach mal so ein paar Masturbationen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind, die ich an mir selbst beobachtet habe. Ich muss gut vorbereitet sein. Ich muss pünktlich sein. Ich muss an mir arbeiten, jeden Tag. Die anderen müssen mein Tempo gehen. Die Welt muss gerecht und fair zu mir sein, denn auch ich bin fair und gerecht zur Welt oder versuche es zumindest bestmöglich zu sein. Ich bin umsichtig und ich ertrage es nicht, wenn andere nicht umsichtig oder vorausschauend sind. Ich ertrage es nicht, wenn meine Kinder jammern. Ich kann es nicht ertragen, emotional erpresst zu werden. Zum Beispiel, wenn meine Tochter versucht, einen Wunsch durchzudrücken, indem sie weint. Da sage ich mir selbst, ich ertrage es nicht. Ich kann es auch nicht ertragen, wenn Menschen langsam vor mir gehen. Und da hatte ich wieder heute mal wieder eine klassische Begegnung. Ich halte es nicht aus, wenn Menschen an der Kasse trödeln. Also Menschen, die irgendwie trödeln, die vor mir in der Kasse stehen, an der Schlange sind, oder der Schlange dran sind. Der Kassierer hat alles eingescannt und dann fangen die langsam an einzupacken, dann stellen die fest, oh, ich muss bezahlen, muss Portemonnaie raus und dann irgendwie ist abkassiert, dann fangen die an, ihre Sachen einzuräumen. Ich stehe da und warte einen halben Tag, bis ich da dran komme und dann werde ich etwas ungehalten innerlich und jetzt habe ich das immer wieder mal beobachtet und halt festgestellt, ja, ich habe irgendwie da ein paar Masturbationen im Kopf und diese Ansprüche, diese übertriebenen Ansprüche, die ja führen dazu, dass ich in diesem Moment emotional aufgeladen bin und gegebenenfalls auch dann zu einem übertriebenen, irrationalen oder selbstschädigenden Verhalten übergehen könnte. Und für mich war erstmal wichtig, in diesem Learning Nummer zwei, Masturbation mit dir erstmal zu besprechen, dir das näher zu bringen, weil das ist jetzt nur ein kleiner Bestandteil. Jetzt ist ja die große Frage, was mache ich jetzt damit? Also wie gehe ich jetzt damit um? Und da möchte ich überleiten zu meinem Learning Nummer 3. Ne, dieses Learning Nummer 3 nimmt nämlich gleich diese Masturbation auf. Und mein Learning Nummer 3 nennt sich das ABCDE der Verhaltenstherapie. Und dieses ABCDE beschäftigt sich wirklich mit der Frage, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich merke, dass ich masturbiere, dass ich vielleicht irrationale Bewertungsmuster, Überzeugungen in mir trage, die eine ungesunde Emotion in mir wecken. Und dieses ABCDE ist ja wie so eine kleine Anleitung, es ist eine Reihenfolge und natürlich versteckt sich hinter jedem Buchstaben auch ein Wort, was es ein bisschen näher beschreibt. Und ich habe mir erlaubt, einfach mal aus Wikipedia da die ABCDE-Grafik herauszukopieren. Ich habe sie mir ausgedruckt, um sie jetzt mit dir zu besprechen, dir es vorzustellen. Es gibt im Buch auch ganz, ganz viele Beispiele. Es gibt ein Arbeitsblatt, was man selber für sich nutzen kann, um zum Beispiel solche irrationalen Bewertungen erstmal auch irgendwie so aufzulösen. Das findest du dort auf Seite 149. Also viele, viele Tools im Buch. Und das hat sich aber bei mir irgendwie so eingeprägt, weil ich auch irgendwie drauf stehe, solche Anagramme und was es da nicht alles gibt. Aber das konnte ich mir irgendwie merken und ich möchte dieses ABCDE jetzt hier mit dir mal durchgehen. Und erstmal zur Frage, was versteckt sich jetzt hinter erstmal ABC? A aus dem Englischen ist das Activating Event. Man könnte es auch einfach ausdrücken auf Deutsch, ist der Auslöser. Also irgendein interner oder externer Reiz. Also ich stehe an der Kasse und beobachte, dass da vor mir jemand trödelt und irgendwie nicht vorbereitet ist, wenig umsichtig ist und irgendwie, ja, irgendwie ein spezielles Tempo an den Tag legt. Und dieses A führt in der Regel erstmal zu einem C, zu einer Konsequenz, also eine emotionale Reaktion und Verhaltensweise. Und sehr häufig sehen wir immer nur die Verknüpfung zwischen Auslöser und Konsequenz, A und C. Aber wenn ich jetzt mal in diesem Beispiel bleibe mit der Kasse, darf ich mir ja die Frage stellen, ist subjektiv betrachtet wirklich eine Kausalität gegeben zwischen ein Mensch packt einfach seine Sachen ein bisschen langsamer ein, hat vielleicht nicht daran gedacht, vorher sein Portemonnaie rauszuholen oder das Geld abzuzählen oder die Karte schon mal zu zücken, was auch immer, ist es eine logische Konsequenz, dass ich dahinter stehe und innerlich geladen da stehe, schon mit den Hufen scharre, überlege, ob ich jetzt nochmal die Kasse wechsle oder dass ich ihn mal anbrülle und sage, pass mal auf, jetzt sieh mal zu, dass du Land gewinnst, beeil dich mal, hör auf zu trödeln. Ja, ich könnte dann brüllen, ich könnte die Kasse wechseln oder ich könnte auch jetzt irgendwie wutentbrannt alles hinschmeißen und sagen, weißt du was, macht euren Scheiß ohne mich, ich gehe jetzt hier weiter. Ich überspitze das ein bisschen, um darzustellen, dass diese Konsequenz in diesem Beispiel, in dem ich mich selber auch beobachte, ja irgendwie eine ungesunde Emotion. Es ist eine ungesunde, eine irrationale Konsequenz und die leitet sich ab aus dem, was zwischen A und C passiert. Also Auslöser und Konsequenz. Jemand bezahlt an der Kasse langsam. Ich reg mich auf. Was passiert dazwischen? Das B. Beliefs. Also was passiert in meiner Birne? Welche Bewertungsmuster oder welche Überzeugungen, welche Einstellungen, welche Lebensregeln arbeite ich im Kopf ab, die mein Verhalten beeinflussen? Wir sind ja bei der rational-emotiven Verhaltenstherapie und am Anfang steht irgendwie der Gedanke. Und da darf ich feststellen, dass in meinem Kopf sehr viele irrationale Bewertungen, IBs, stattfinden, Irrational Beliefs. Und da ist wieder die Brücke zur Masturbation. Was masturbiere ich? Ich könnte masturbieren wie folgt. Die Menschen müssen vorausschauend sein. Ich bin umsichtig, also müssen die anderen auch umsichtig sein. Alles muss schnell und effektiv gehen. Und wenn nicht, halte ich es nicht aus. Oder ich ertrage es nicht, wenn Menschen verpeilt sind, nicht vorbereitet, nicht umsichtig. Oder ich bin im Kopf schon immer einen Schritt weiter, also müssen die anderen auch immer schon einen Schritt weiter sein. Und wenn sie es nicht sind, dann flippe ich komplett aus. Das ist so ein Set an irrationalen Bewertungen, Glaubenssätzen, die ich beobachten kann. Das ist meine Masturbation in dieser Situation. Und jetzt kann ich mich mal hinterfragen, und das ist nämlich jetzt tatsächlich der nächste Schritt, nämlich das D. Ich kann jetzt in den Disput gehen, in die Disputation, in den Streit, in den dialogischen Streit mit meinen eigenen Gedanken und sagen, hey, ich könnte mal diese irrationalen Überzeugungen doch irgendwie in Frage stellen. Also das Streitgespräch mit mir selbst. Ist das denn wirklich wahr? Also müssen die Menschen mein Tempo gehen? Müssen die Menschen genauso gut vorbereitet sein wie ich? Müssen die Menschen genauso schon im Kopf in den nächsten Schritt sein? Und darf ich feststellen, nein, müssen sie gar nicht. Ich wünsche es mir zwar und es ist irgendwie ein Wert, der mir sehr wichtig ist. Und wenn ich das jetzt aber abschwäche, sage, okay, ich wünsche es mir, dann ist es aber auch irgendwie okay, wenn Leute diesen Wunsch nicht erfüllen, weil ich dann doch vielleicht einsehen könnte, dass jeder Mensch doch dann irgendwie vielleicht sein eigenes Tempo gehen möchte. Also ich mache aus einer irrationalen Bewertungen, also aus meiner überspitzten Überzeugung, aus meiner Masturbation versuche ich abzuleiten, was ist denn mein persönlicher, rational begründbarer, vernünftiger, situationsangemessener Wunsch. Und ich darf doch auch in dieser Situation anerkennen, dass diesem Wunsch in der Situation nicht gerecht wird. Und diese, ich sag mal, rationale Bewertung der Situation hat vielleicht zur Folge, dass ich mich auch noch immer noch ärgere, aber halt in einem wesentlich geringeren Maß, also dass ich eher so in einer gesunden Reaktion, in einer gesunden Konsequenz lande. Ne? Also aktivierendes Event-Auslöser führt zu einer Konsequenz. Und wenn ich in der Konsequenz merke, oh, irgendwie fühlt sich das dysfunktional an oder es erscheint eine ungesunde Emotion, ein ungesundes Verhalten zu sein, dann ist das ein Indikator dafür, dass ich irrationale Bewertung vornehme, irrationale Überzeugungen in mir trage, zur Masturbation neige. Und dann versuche ich durch eine Disputation, durch das D, durch den ins Disput gehen mit meinen eigenen Gedanken herauszufinden, was ist denn jetzt meine rationale Bewertung der Situation? Sind situationsangemessene Wünsche vielleicht? Und daraus lässt sich auch ableiten, die Konsequenz, was sind denn ja, zielförderliche Emotionen? Was ist ein zielförderliches Verhalten? Und wie gesagt, das heißt nicht, dass ich mich nicht ärgern darf, aber ich muss jetzt nicht in Jähzorn eskalieren. Ich muss nicht mit um mich werfen. Ich muss die Leute nicht beleidigen, sondern ich sage, okay, ich wünsche mir zwar, dass die Menschen umsichtig sind, dass sie genauso vorausschauend planen und denken wie ich, aber sie müssen es nicht. Und es ist auch okay, wenn jeder Mensch sein eigenes Tempo geht. Und wenn ich jetzt mal die Perspektive wechsle, geht es dem an der Kasse, der die Ruhe weg hat, wahrscheinlich wesentlich besser sogar in der Situation als mir. Und durch diese Disputation, also durch das Infragestellen meiner irrationalen Überzeugungen, komme ich zu dem E, zu effektiven Emotionen und Verhaltensweisen, also zu neuen Denkweisen. Und das ist immer die ja, Schleife A, B, C, D, E, durch die ich halt gehe. Ich habe einen Auslöser, ich sehe eine Konsequenz, wenn die Konsequenz irgendwie irrational ist, versuche ich herauszufinden, was ist das irrationale B, also meine irrationale Bewertung. Überprüfe dann, okay, durch das D, durch den Disput, was ist die rationale Bewertung der Situation? Was ist die daraus abgeleitete rational angemessene Emotion, das rational angemessene Verhalten und bilde daraus E, also eine neue effektive Strategie. Und das ist das ABCDE der kognitiv-emotiven Verhaltenstherapie. Und was ich mir daraus gezogen habe, ist einfach wirklich immer dann, wenn ich aufgebraust bin, wenn ich merke, boah, irgendwas brodelt in mir, erst einmal zu atmen, ja, erstmal nochmal Abstand zu gewinnen zur Situation und mich dann zu unterfragen, okay, welche Muss-Vorstellungen durchlaufen gerade meine Birne? Und ich habe angefangen, mir die aufzuschreiben, ein paar habe ich schon mit dir geteilt, um die dann aufzuweichen und dann mir selber einzugestehen und sagen, ja, Mann, sei doch nicht so borniert, sei doch nicht so ein Freak, lass den Leuten doch ihren eigenen Raum. Mach aus dieser Muss-Vorstellung einfach nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass die Leute XY machen. Es wäre schön, es würde mich freuen, es würde mich begeistern. Es ist okay, wenn die Leute meinen Wunsch nicht erfüllen. Davon geht die Welt nicht unter. Morgen ist auch noch ein Tag. Beruhig dich mal wieder, komm runter. Und so auch ein bisschen mehr zu finden zu innerer Ruhe. Und damit habe ich meine Top 3 Learnings mit dir geteilt aus dem Buch Training der Gefühle von Albert Ellis. Und bevor ich die nochmal für dich zusammenfasse, wie gewohnt der Wunsch von mir, kein Muss, aber ich wünsche mir, dass wenn du was gelernt haben solltest, wenn was dabei bei dich oder für dich dabei war, was bei rausgesprungen ist, eine Einsicht, eine Erkenntnis, dann freue ich mich sehr über deine positive Bewertung, über ein Like, über 5 Sterne auf Spotify oder auch über dein anonymes, nicht öffentliches Feedback über die entsprechende Funktion bei Spotify. Und ich fasse für dich zusammen. Was habe ich mit dir geteilt? Ich habe mit dir besprochen, was ist eigentlich die rational-emotive Verhaltenstherapie nach Albert Ellis und festgestellt, dass das ein psychotherapeutischer Ansatz ist, in dem es vor allen Dingen darum geht, das Zusammenspiel von Gedanken, Emotionen und Verhalten zu betrachten, mit dem Fokus auf die eigenen Gedanken. Und Ziel ist es, durch die bewusste Steuerung der eigenen Gedanken Einfluss zu nehmen auf die Emotionen und damit auch auf mein Verhalten. Und da gibt es eine Vielzahl an Tools, die in diesem Buch vorgestellt werden. Ich bin aber auf zwei insbesondere eingegangen, wobei das eine in dem anderen übergeht. Ich habe mit dir gesprochen in meinem Learning Nummer 2 über die Masturbation, Masturbation, der Neologismus, die Zusammensetzung aus Must, also müssen, und Masturbation, was ja letztendlich irgendwie ein, ich nenne es mal ein Gedankenfehler ist, der darin liegt, aus einem rational begründeten, sinnvollen, vernünftigen, plausiblen Wunsch einen Befehl zu machen, ein Dogma, eine unabkömmliche Voraussetzung, die ich formulieren kann mir selbst gegenüber oder die ich formulieren kann gegenüber anderen oder gegenüber der Welt. Also ich muss immer pünktlich sein und wenn ich es nicht mache, dann bin ich der letzte Lumpi oder andere müssen mich anerkennen und wenn sie es nicht machen, dann sind sie alle doof oder das Universum muss immer fair und gerecht zu mir sein, wenn ich es auch bin und wenn es nicht ist, dann kann ich es nicht ertragen und alles geht den Bach herunter. Also dann gibt es weitere Schlussfolgerungen, die mich dann seelisch belasten und dann vielleicht auch dazu führen, dass ich Dinge vermeide oder übertreibe, indem ich mir dann sage, ich kann es nicht aushalten, ich ertrage es nicht oder ne, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich es nie, ich muss jetzt performen, wenn nicht, dann geht die Welt unter und daraus können sich dann auch Neurosen, Psychosen oder andere psychische Störungen ergeben. Und was kann ich tun? Wichtig ist halt diese Masturbation, also diesen Gedankenfehler, diese Übertreibung zu erkennen und dazu habe ich mit dir geteilt, das ABC.de der rational-emotiven Verhaltenstherapie, die sagt ABCDE, A ist ein Auslöser, es gibt ein internes, externes Ereignis oder auch vielleicht einfach nur einen Gedanken in mir selbst, der etwas auslöst und dieser Auslöser hat meistens eine Konsequenz, eine C, also A führt zu C und eine Konsequenz kann sein, dass ich irgendwie eine Emotion zeige, dass ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte, dass ich reagiere und ich aber vielleicht feststelle, dass diese Emotion, dieses Verhalten ungesund ist. Und da steckt zwischen A und C in der Regel ein B. Und B ist Beliefs, also sind Glaubenssätze, die differenziert werden in rationale und irrationale Glaubenssätze oder rationale und irrationale Bewertungen. Und eine rationale Bewertung ist in der Regel irgendwie ein ganz normaler, gesunder Wunsch, eine gesunde Betrachtungsweise der Situation. Die irrationale Betrachtungsweise ist das, was ich als Masturbation beschrieben habe, also ein überstarkes Verlangen, also fast so ein, halt was einen Befehlscharakter hat. Und wenn diese Dinge, die ich dem Leben befehle, nicht eintreten, dann passiert irgendwas, dann fühle ich mich doof, dann werde ich depressiv, dann werde ich aggressiv, dann werde ich was auch immer. Und diese Masturbation führt halt einfach zu zu einer sehr niedrigen Frustrationstoleranz. Und wenn ich halt merke, dass ich solchen irrationalen Überzeugungen auflaufe, dann sollte ich D in den Disput damit geben, also die Dinge in Frage stellen. Also müssen die Leute wirklich das, was ich von denen verlange? Habe ich wirklich einen Anspruch? Wo steht das geschrieben, dass die Leute pünktlich sein müssen? Wo steht geschrieben, dass ich immer übervorbereitet sein muss? Wer sagt das eigentlich? Um dann vielleicht daraus abzuleiten, eine effektive Emotion, ein effektiveres Verhalten, wie ich auf diesen Auslöser in der Konsequenz quasi reagiere. Und das ist das ABCDE der REFT. Rational-emotiven Verhaltenstherapie. Und ich hoffe, ich konnte dir damit dieses Thema etwas näher bringen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich möchte eigentlich nur mit einer kleinen witzigen Anekdote hier schließen. Das Buch wurde geschrieben erstmals im Jahre 1900 oder veröffentlicht 1988. Es ist jetzt hier irgendwie in der x-ten überarbeitenden Version aus dem Jahre 2015, glaube ich, jetzt hier vorliegend. Und ich musste sehr, sehr schmunzeln in der Danksagung. Wie gesagt, ich habe ja auch schon in der Einleitung erwähnt, dass dieses Buch so ein bisschen bieder daherkommt, auch in seiner Gestaltung, was so Grafik, Haptik etc. angeht. Und da lese ich so auf den ersten Seiten, was ist das? Das ist ja die erste oder zweite Seite, Danksagung vom Autor. Und in der Danksagung steht der letzte Satz. Und schließlich möchte ich auch noch Tim Runian für seine vorzügliche Arbeit am Computer danken. Also, ich bin froh, dass ich nach dem Inhaltsverzeichnis und nach der Danksagung trotzdem dran geblieben bin. Aber der Satz, und schließlich möchte ich auch noch Tim Runian für seine vorzügliche Arbeit am Computer danken, der setzte so dem Thema Form dieses Buches so ein bisschen die Krone auf. Wie gesagt, inhaltlich ordentlich noch was rausgehauen. Und in diesem Sinne danke ich dir für deine vorzügliche Aufmerksamkeit. Danke, dass du auch bei dieser Episode wieder mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode mal wieder reinsneakst. Bis dahin alles, alles Liebe, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.